Homer Hickam der Jüngere. Erster Teil. Wie die Reise begann. Erstes Kapitel. Als Elsie in den Garten kam, um nachzusehen, warum ihr Mann nach ihr geschrien hatte, sah sie Albert auf dem Rücken im Gras liegen. Seine kleinen Beine waren gespreizt, sein Kopf zurückgeworfen. Sie war sicher, dass ihm etwas Schlimmes passiert sein musste, doch als ihr Alligator den Kopf hob und sie anlächelte, wusste sie, dass es ihm gut ging. Ihre Erleichterung war geradezu spürbar und beinahe überwältigend. Schließlich liebte sie Albert mehr als ziemlich alles andere auf der Welt. Sie kniete sich neben ihn und kratzte ihm den Bauch, während er vor lauter Wonne mit den Pranken wedelte und sein zahnigstes Grinsen grinste. Mit seinen gut 2 Jahren war Albert knapp 1,40 Meter lang, und das war groß für sein Alter, so stand es jedenfalls in dem Buch, das sie über Alligatoren gelesen hatte. Er war ummantelt von einer dicken Haut aus wundervollen, olivfarbenen Schuppen, und er hatte gelbe Streifen an den Seiten, die laut Elsies Buch im Laufe der Zeit verschwinden würden. Erhabene Schuppenkämme verliefen über seine ganze Länge bis zur Schwanzspitze, und sein Bauch war weich und hell. Seine ausdrucksvollen Augen waren goldfarben, doch in der Nacht glühten sie in unwiderstehlichem Rot. Seine Miene war umwerfend, seine Nasenlöcher saßen haargenau an der Spitze seiner Schnauze, damit er atmen konnte, wenn er mit dem ganzen Körper im Wasser lag. Außerdem hatte er einen bezaubernden Überbiss, der den Blick auf rein blendend weißer Zähne freigab. Er war so ziemlich der hübscheste Alligator, den es je gegeben hatte, fand Elsie. Natürlich war Albert auch klug. So klug, dass er Elsie wie ein Hündchen durchs Haus folgte. Wenn sie sich hinsetzte, krabbelte er auf ihren Schoß und ließ sich kraulen wie eine Hauskatze. Das war gut, denn sie hätte sich weder einen Hund noch eine Katze anschaffen können, seit Albert angefangen hatte, ihnen unter dem Bett oder in dem kleinen betonierten Teich aufzulauern, den ihr Vater für ihn gebaut hatte. Zwar hatte er noch nie einen Hund oder eine Katze gefressen, aber manches Mal war er kurz davor gewesen, so kurz davor, dass beide Spezies das Hickam-Haus und den dazugehörigen Garten für die nächsten 100 Jahre für verbotenes Territorium erklärt hatten. Nachdem Elsie das Lächeln ihres lieben kleinen Jungen erwidert hatte, wie sie ihn gerne nannte, fiel ihr Blick auf ihren Mann, der aufgehört hatte zu schreien und sie mit einem Gesichtsausdruck ansah, den sie als leicht verdrossen deutete. Auch sein seltsamer Aufzug entging ihr nicht. »Homer, wo ist deine Hose?« fragte sie. Homer antwortete nicht sofort. Stattdessen sagte er, »Ich oder der Alligator?« Dann sagte er es noch einmal, diesmal ganz leise und langsam. »Ich oder der Alligator?« Elsie seufzte. »Was ist denn passiert?« »Ich saß gerade auf der Toilette, als dein Alligator auf einmal aus der Badewanne geklettert ist und sich meine Hose geschnappt hat. Wenn ich sie nicht schnell ganz ausgezogen hätte und davongerannt wäre, hätte er mich garantiert getötet.« »Ich glaube, wenn Albert die Absicht hätte, dich zu töten, hätte er das schon längst getan,« erwiderte Elsie kühl. »Was soll ich jetzt deiner Meinung nach tun?« »Entscheide dich. Entweder ich oder er. Damit hat es sich.« Da war es nun passiert. Sie fragte sich, wie lange sie es schon kommen gesehen hatte. Trotzdem wusste sie keine andere Antwort als die, die sie ihm jetzt gab. »Ich werde darüber nachdenken.« Homer konnte es nicht fassen. »Du musst darüber nachdenken, wenn du dich zwischen dem Alligator und mir entscheiden sollst?« »Ja, Homer, und genau das werde ich tun,« sagte Elsie, bevor sie Albert auf den Bauch drehte und ihm bedeutete, ihr zu folgen. »Komm mit in die Küche, mein Junge. Mama hat leckeres Hühnchen für dich.« Ungläubig sah Homer zu, wie Elsie Albert in die Küche führte. Jack Rose, ein Nachbar und Kollege aus dem Kohlebergwerk, war an den Zaun getreten und hustete diskret. »Du wirst dir noch eine Erkältung holen, mein Lieber«, sagte er. »Vielleicht solltest du dir lieber eine Hose überziehen.« Homer lief dunkelrot an. Hast du das mitgehört? Das hat wahrscheinlich die ganze Nachbarschaft mitgehört. Homer war klar, dass ihm furchtbare Hänseleien auf der Arbeit bevorstanden. Bergwerksarbeiter hatten eine Vorliebe dafür, einen Mann bis aufs Blut zu triezen und bloßzustellen. Und wenn Homer von Elsies Alligator ohne Hose in den Garten gejagt wurde, war das natürlich ein gefundenes Fressen. »Oh, hilf mir, Jack«, bat er. »Erzähl keinem von der Geschichte.« »Okay«, sagte Rose freundlich. »Aber für meine Frau kann ich nicht garantieren.« Er deutete mit einem Kopfnicken hinter sich, wo Mrs. Rose am Fenster stand und breit grinste. Homer ließ den Kopf hängen, denn er wusste, dass sein Schicksal hiermit besiegelt war. Als er später beim Abendessen vor seinem Teller mit Bohnen und Maisbrot saß, hielt er kurz inne. »Hast du schon darüber nachgedacht? Über Albert und mich?« Elsie schaute ihn gar nicht an. »Noch nicht. Die Kollegen werden mich ewig damit aufziehen, wie ich ohne Hose aus dem Haus gejagt wurde«, sagte er kläglich. Elsie blickte ihn immer noch nicht an. Sie starrte auf ihren Teller, als könnte sie die Antwort aus den Bohnen lesen. »Ich weiß eine Lösung«, sagte sie. »Kündige deine Stelle in der Mine. Lass uns dieses alte Drecksloch verlassen und irgendwo hinziehen, wo es schön und sauber ist.« »Ich bin Bergwerksarbeiter, Elsie. Das ist mein Beruf.« Nun sah sie ihn endlich an. »Aber es ist nicht mein Beruf.« Die ganze Nacht drehte Elsie Homer den Rücken zu. Und nachdem sie ihm am Morgen Frühstück gemacht und ihm sein Lunchpaket in die Hand gedrückt hatte, gab es weder einen Kuss, noch sprach sie den obligatorischen Wunsch aus, er möge gesund zurückkommen. Homer war sicher, dass er der einzige Arbeiter war, der an diesem Morgen ohne die guten Wünsche seiner Frau zur Arbeit gegangen war, und dieses Wissen lastete bleischwer auf ihm. Obendrein zog ihn schon der erste Kollege, ein gewisser Collier Johns, mit seiner hosenlosen Flucht in den Garten auf. Johns hielt sich für furchtbar originell, als er fragte, »Hat Elsies Alligator dich so erschreckt, dass du die Hose zu voll hattest, um sie zu tragen?« Es folgte großes Gelächter von allen Seiten und Schenkelklopfen bei den Kollegen seiner Schicht. Die korrekte und auch erwartete Antwort von Homer hätte entweder genauso komisch ausfallen oder aus einer ähnlich fiesen Replik bestehen müssen, doch er sagte kein Wort, was den Neckereien den Wind aus den Segeln nahm, bis sie schließlich ganz verstummten. Man vermutete, dass Homer krank geworden war, vielleicht sogar ernsthaft. Auf der Treppe zum Werkshandel wurde diese Frage später ausführlich diskutiert. Man kam zu dem Schluss, dass seine Krankheit aus seiner Frau bestand, ein seltsames Mädchen. Entzückend zwar, aber von der Sorte, die einen Mann zugrunde richtete, weil sie mehr verlangte, als er geben konnte. 2 Tage vergingen, bis Elsie in den Garten hinausging, wo Homer auf einem rostigen Stuhl saß, den er vom Schrottplatz der Minengesellschaft stibitzt hatte. Sie baute sich vor ihm auf, holte tief Luft und verkündete, »Ich werde mich von Albert trennen.« Homer war erleichtert. »Wunderbar. Danke. Wir werden ihn im Bach aussetzen, dort wird es ihm gut gehen. Es gibt jede Menge kleine Fische zu fressen und ab und zu mal eine Katze, die zum Trinken vorbeikommt.« Elsie presste die Lippen zusammen. Ein Gesichtsausdruck, den Homer nur zu gut kannte und der ihm verriet, dass sie ganz und gar nicht zufrieden war. »Im Winter würde er erfrieren in diesem Bach«, sagte sie. »Er muss nach Hause, nach Orlando.« Der Vorschlag überraschte ihn. »Nach Orlando? Du lieber Gott, Mädchen, bis Orlando sind es doch mindestens 1200 Kilometer!« Trotzig reckte Elsie das Kinn vor. »Und wenn es 12.000 wären, wäre es mir auch egal.« »Und wenn ich Nein sage?« Elsie holte noch einmal tief Luft. »Dann werde ich ihn eben allein hinbringen.« Homer spürte förmlich, wie die Erde unter seinen Stiefeln nachgab. »Wie willst du das denn anstellen?« »Weiß ich nicht, aber ich werde schon einen Weg finden.« Homer gab sich im gleichen Moment geschlagen. »Muss er denn bis ganz nach Orlando?« fragte er vorsichtig. »Könnten wir ihn nicht in North Carolina oder South Carolina aussetzen? Da unten ist es doch auch warm, habe ich gehört.« Die ganze Strecke, sagte Elsie eisern. Und wenn wir dort sind, müssen wir den perfekten Platz für ihn finden. Und woran erkennen wir den perfekten Platz?
Albert wird es wissen.
Albert ist ein Reptil, der weiß überhaupt nichts. Na, dann hat er ja immerhin eine gute Entschuldigung dafür, nicht wahr? Willst du damit sagen, dass ich überhaupt nichts weiß?
Ich will damit sagen, dass wir beide nichts wissen. Ich will damit sagen, dass alles, was wir für wahr halten, wahrscheinlich gar nicht wahr ist. Wenn ich 1000 Sachen sagen würde und du würdest 1000 Sachen entgegnen, dann könnte es gut sein, dass keines unserer Wörter auch nur annähernd der Wahrheit entspricht.
Was redest du denn da?
Das ist die ehrlichste Antwort, die ich dir geben kann.
Nachdem seine Frau zurück ins Haus gegangen war, blieb Homer noch auf seinem Schrottplatzstuhl sitzen und brütete vor sich hin. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte er Angst. Noch vor einer Woche, als die Decke des Stollens über ihm wie ein Gewehrschuss gekracht und ein riesiger Felsblock ihn nur um wenige Zentimeter verfehlt hatte, war er kein bisschen ängstlich gewesen. Er hatte Elsie nie davon erzählt, aber er wusste, dass sie es wusste. Sie schien alles zu wissen, was er ihr zu verheimlichen versuchte. Homer musste sich eingestehen, dass er wiederum sehr wenig über die Frau wusste, die er geheiratet hatte und die ihm eine Heidenangst eingejagt hatte, mit ihrer Drohung nach Florida abzuhauen, ob er sich ihr nun anschloss oder nicht. Es gab nur eines, was er jetzt tun konnte. Er musste den Rat des großartigsten Mannes suchen, den er kannte, des unvergleichlichen William Captain Laird, Kriegsheld des Ersten Weltkriegs, Ingenieur mit einem Abschluss der Stanford University und Herr und Meister von Colwood. Und auch wenn er es noch nicht wusste, in diesem Moment nahm die Reise ihren Anfang.